Seriengeeks, Seriennerds, herzlich willkommen zu Folge für Folge, dem Serienpodcast für Geeks und von Geeks. Wir sind die Geeks. Gregor, grüß dich.
Mahlzeit.
Gregor ist der Obergeek, ich bin der Goran und ihr werdet es kennen, außer ihr seid neu, dann kennt ihr es noch nicht, aber dann lernt ihr es kennen. Wir diven deep, so heißt unser Format, deep dive in bestimmte Serien, die wir für cool erachten und von denen wir auch glauben, dass es cool ist, wenn wir drüber quatschen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Serie, über die es zu quatschen gilt, ist Dune, The Prophecy. Es ist mittlerweile die 4. Folge. Wir sind in unserer 205. Episode. Ist das richtig, Gregor?
Richtig.
Mit Zahlen und Namen habe ich es nicht so, das werdet ihr wissen oder wissen lernen. Ja, und wie üblich starten wir mit einem kleinen Wrap-up, also einer Zusammenfassung der Folge. Ich habe den Palaver bis jetzt gemacht, Gregor macht den Wrap-up ab jetzt. Bitteschön.
Okay, Valja versucht, über die eigene Familie wieder Einfluss auf den Imperator zu bekommen. Die Rebellen planen ein Anschlag auf den Imperator. Die Imperator-Kinder proben den Aufstand gegen den Imperator. Nur, dass am Ende alles von Desmond kassiert wird. Und parallel kämpft Tula in der Heimatwelt der Schwestern auf Valach 9 mit den Träumen der
Akolytinnen.
Und am Ende erwacht auch noch Layla. So. Ich wollte es schon wieder zu detailliert machen, ich merke schon.
Ja, aber das war gut. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich es laufen lasse. Ich habe kurz gedacht, komm, lass es durchgehen. Aber es war eine gute Zusammenfassung dafür, dass es halt auch wirklich viel zu erzählen gab in dieser Folge, fand ich. Bevor wir da einsteigen, klassische Frage, hat es dir gefallen und wenn, wieso?
Ja, deswegen. Und du? Also, das hast du nicht erwartet, ne? Normalerweise kommt jetzt immer ein 5-Minuten-Monolog von mir.
Das stimmt, ich muss dich immer einbremsen. Bleib bei der Sache, wir kommen doch gleich ins Detail. Aber gut, du hast mir die Frage gestellt. Ich hole ein bisschen weiter aus. Ja, hat es mir gefallen. Sagen wir es mal so, ich würde jetzt antworten mit, es war die beste Folge der bisherigen Serie. Und jetzt würde ich natürlich eingrätschen, wer die letzten Deep Dives gehört hat von uns oder die letzten Episoden von uns gehört hat, weiß, ich bin nicht so überzeugt von der Serie, von daher kann er das in Relation setzen. Aber ja, ich würde sogar sagen, mir hat die Folge gefallen.
Oh, das heißt, durch diese Folge, also ich meine, das ist eins von 4 bisher.
Mhm.
Aber das heißt, sie bekommt so ein bisschen die Kurve für dich? So ein bisschen? So ein bisschen?
Ja, ein bisschen schon, ja. Also, ich will nicht ins Detail gehen, was mich in den letzten Folgen so gestört hat. Das habe ich in den letzten Episoden schon gemacht. Also von daher hört es euch an, wenn ihr es wissen wollt. Ich steige halt nahtlos jetzt ein, was anders ist im Vergleich zu den Kritiken, die ich jetzt hatte, bis jetzt hatte. Es ist mehr passiert.
Ja, aber hallo.
Es war ein bisschen twistiger.
Mhm.
Und jetzt zahlt sich endlich so auch ein bisschen aus, dieses ganze lang geatmete Vorgeplänkel, diese ganzen Vorgeschichten, dieses Ausholen. Und so langsam werden die Zeitlinien oder die Erzähllinien übersichtlicher, weil sie auch ineinander greifen, so ein bisschen. Und das alles macht es irgendwie einfacher, dem zu folgen.
Ja.
Weil man nicht sich überlegen muss, okay, wo war das jetzt? Was war der? Wo packe ich den hin? Was hat der mit wem zu tun? Sondern man sieht es halt auf dem Bild quasi. Also wenn jetzt in einem Thronsaal fast alle Parteien zu sehen sind, dann musst du nicht im Geiste anfangen zu überlegen, so wo tue ich denn hin? Vor allem, weil es halt unbekannte oder relativ unbekannte Charaktere und Gesichter sind.
Ja.
Jetzt siehst du alle auf einem Haufen und jetzt hast du auch schon 3 Folgen im Gepäck. Also hast du auch ein bisschen was an Emotionen vielleicht dabei oder zumindest an Vorteilen, wie auch immer. Mhm. Und das macht es in Summe jetzt, ich sag nicht leicht, Sympathien für die Charaktere zu entwickeln, aber zumindest leicht her. Wenn wir jetzt irgendwie in der Skala-Bewertung arbeiten müssten, wäre ich jetzt bei der Folge bei 5 von 10.
Wow. 5?
Wahrscheinlich deutlich höher.
Boah, krass. Okay. Ja, ich darf wahrscheinlich nicht vergessen, dass du die. Das heißt, die letzten Folgen waren für dich dann wahrscheinlich eher so eine 1, 2, vielleicht eine 3?
Ja, bestenfalls eine 3, ja.
Boah, dafür ist natürlich, aber ganz ehrlich, ich war jetzt schon ein bisschen schockiert, weil das klang jetzt nicht nach nur 5. Aber gerade im Angesichte von 1 bis 3 ist eine 5 ja dann eigentlich eine Steigerung um 100%.
Mhm.
Von daher, wenn man das so sieht oder so auslegen möchte, okay. Da gehe ich auch mit deinen 5 mit.
Ja, okay. Aber du bist höher in der Wertung, sehe ich das richtig?
Ja, bin ich.
Was gibst du denn?
Bin ich. Boah, ich glaube, ich bin so bei. Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Bis eben wollte ich noch eine Zahl sagen, aber jetzt überlege ich so, steigst du wirklich so hoch ein, du weißt ja gar nicht, was noch kommt, und so hoch, das heißt ja, du, gerade im Vergleich auch mit anderen Serien und anderen Folgen, 7,5 bis 8.
Mhm, okay. Was macht die Folge so gut für dich?
Ja, im Prinzip genau das, was du schon gesagt hast, also gerade diese, wie soll ich sagen, die zum einen die Twists, zum anderen die Schachspieler, die ganze Zeit munter auf dem Schachbrett eigentlich rumgerückt werden. Also ich sag mal zum Beispiel die, also so wie ich es zum Beispiel in meinem Wrap-Up ja auch gehabt habe oder genannt habe, es gibt ja, ich sag mal, drei große Handlungsstränge, die auf die große Landratssitzung hinauslaufen. Aber das Ding ist, ich habe das gefühlt erst so mittendrin so kapiert, verstehst du? Das ist, du merkst so, ja, weil ja erst bei ihrer Family zu Hause, so von wegen, hey, also ihr solltet als Haus in den Landrat aufgenommen werden, und das machen wir einfach, indem wir euch eine Schwester zur Seite stellen, um so ein bisschen den Wert des Hauses Harkonnen zu unterstreichen. Und übrigens, die Schwester bin ich. Okay, krass. So, dann, du, das ist so alles, und es geht immer so in Richtung Landrat, Landrat, Landrat. Und weil ja verfolgt wie immer ihr eigenes Ding. So. Dann kommen die Rebellen, die den Anschlag verüben, auch auf die Landratssitzung. Und dann kommen auch noch die Imperatorskinder dazu. Und irgendwann denke ich mir so, warte mal, das ist jetzt schon das dritte Ding, was irgendwie auf diese ominöse Landratssitzung mit dem Imperator hinausläuft. Und in dem Moment hat es mir dann gedämmert, und ich wusste im Prinzip schon so, oh shit. Wenn die separat drei Handlungsstränge laufen lassen, die mit dem Ziel Landratssitzung ausgerichtet sind, dann wird es dort zu irgendeiner Art Payoff kommen. Und das fand ich schon ganz geil, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. Auch dann der Payoff war für mich unerwartet, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich so nicht kommen sehen. Dass Desmond Maschinen, also ja, also eigentlich jagt er ja nur Leute, die mit Maschinen zu tun haben, aber dass er dann quasi im Nebenbeiflug die Rebellenzelle und ihr Anschlag aufliegen lässt und dann natürlich alle vor versammelter Mannschaft auch noch abfackelt, das habe ich so nicht kommen sehen. Also von daher, es war viel Interessantes für mich drin, muss ich sagen. Auch wieder einige spekulierenwürdiges, gerade so auch so rund um Tula und die Akolytinnen, und dass jetzt Lila oder Layla dann doch wieder da ist. Stichwort Traum, blaue Augen, blaue Farbe im Grundsätzlichen. Das hatte für mich einfach viele, viele gute Ansätze, auch wenn natürlich am Ende des Tages noch ein Shitload voll Fragen offen sind. Aber so muss das ja sein. Das soll uns ja quasi in die nächste Folge mitnehmen, damit man gespannt ist, wie es weitergeht.
Das ist eine gute Überleitung oder eine gute Vorlage für eine Überleitung. Das sind nämlich diese Fragen, die du gerade aufwirfst, die ich A gut finde. Also das ist das, was mich jetzt so ein bisschen kitzelt, die nächsten Folgen auch sehen zu wollen. Und das weißt du ja, letzte Woche habe ich das ja gesagt, dass ich kurz vor Abbruch stand.
Ja.
Das finde ich gut, deswegen würde ich da gar nicht widersprechen. Eher dich bestärken in der Aussage. Also je mehr Fragen da sind, also wenn es denn Fragen sind, deren Antwort man wissen will, desto besser bei so einer Serie, beziehungsweise also im Stand der Serie. Mhm. Was mich so ein bisschen dämpft und warum es auch nur eine 5 wurde, ist halt das, dass ich finde diesen Bezug zu diesem Wüstenplaneten, zu dem ich als Nicht-Film gehöre, also den ich nicht habe, finde ich zu extrem immer noch. Also ich verstehe nicht, also was soll dieser Wurm da? Also wirklich, also ich verstehe schon und du hast es ja schon angedeutet oder teilweise explizit erklärt, aber so nüchtern gesehen, ich sehe jetzt die vierte Stunde aus einer Erzählung, aus einer Erzählwelt und habe davor noch nichts Intus. Und da finde ich halt diesen Wurm zu omnipräsent dafür, dass er eigentlich nichts in der Handlung zu suchen hat, außer jetzt, dass er irgendwie wie auch immer, Priester, Söldner, wie auch immer man ihn nennen will, auf Jagd nach den Schwestern oder nach KI an sich schickt, finde ich zu völlig zu omnipräsent oder zu präsent. Mhm. Gleichzeitig weiß ich noch nicht, ob mir diese KI-Story so wirklich sinnvoll vorkommt. Also wir sind jetzt in der Szene drin gewesen, im Thronsaal, wo sich herausstellt, okay, es gibt Landräte, und über den Begriff kann man auch streiten, die KI verwenden. Scheinbar, das hat man ja auch in der Szene gesehen, dass einer dieser Landräte ja auch durchaus...
Ja, in der Bar dann, ja. Mhm.
Genau. Die Rebellen benutzen KI, der Sohn des Landrats hat ein KI-Spielzeug. Also das Thema scheint noch nicht ganz geklärt zu sein in der Gesellschaft.
Und, ja.
Und da, ich weiß nicht, warum, aber ich fühle mich da noch nicht so, als würde ich das als stimmig wahrnehmen. Also, wie erkläre ich es jetzt? Einerseits scheint in der Story sich alle einig zu sein, dass KI böse ist. Andererseits scheint es jeder zu benutzen. Und ich für mich habe auch noch nicht verstanden, wie das ohne KI gehen soll. Du hast dir letzte Woche einen Exkurs gemacht, wie das funktioniert. Mhm. Zumindest in den Filmen. Hier wissen wir es ja noch nicht. Mhm. Aber ich für meinen Teil versuche immer noch, mir klar zu werden, wo ziehen denn die Grenze? Und macht das überhaupt Sinn, was die da machen? Also es ist auch dieser Umstand, die sind jetzt in der postapokalyptischen Realität, sagen wir es mal so, oder Welt kannst du dir nicht sagen.
Naja, so, ja, weiß ich nicht, also postapokalyptisch sehe ich das gar nicht.
Naja, sie wohnen in Steinhäusern.
Ja, aber die haben trotzdem Raumschiffe. Also postapokalyptisch ist immer, weiß ich nicht, ist immer so Resident Evil-mäßig. Oder so Mad Max-mäßig, alles ist tot, alles ist, oder Waterworld, alles ist, keine Ahnung, entweder ist alles ein Wüstenplanet, alles ist ein Wasserplanet, man streitet sich um das letzte Essen und den letzten Sprit und so weiter und so fort. Und das ist es ja nicht.
Ist ein bisschen auch perspektivenabhängig, das hängt davon ab, wie die Welt davor aussah. Und weißt du nicht, wo sie gefallen sind.
Wir sehen nur die Szene aus Blick. Das ist richtig. Dann ist es vielleicht einfach nur mein Bild, wenn du von postapokalyptisch sprichst, dann fühlt sich das halt an, wie die ganze Welt hat nur noch Atombomben gesehen und dann ist halt gar nichts mehr da. Aber du hast natürlich recht, wenn das natürlich vorher alles so gefühlt so ein Star Trek-Universum war, wo die mit Warp 15 durch die Galaxie geballert sind, dann ist im Prinzip das, was die jetzt haben, natürlich sowas wie Postapokalypse, weil sie sich natürlich verschlechtert haben.
Und dahingehend weiß ich halt noch nicht, ist das stimmig für mich? Also ich mache mal meinen eigenen Exkurs auf, ich weiß nicht, kennst du MechWarrior?
Ja.
Also Battletech, dieses Brettspiel-Universum?
Nein, ich kenne nicht das Brettspiel. Ich kenne nur die PC-Spiele.
Ah, okay, next level. Also ursprünglich hat es angefangen mit einem Brettspiel tatsächlich. Mhm. Du hattest dann so Zinkmechs, du hattest so Bögen mit Schadensskalen und was ist ich was allen mit Körperregionen des Mechs, wo du einzeichnen konntest, wo er getroffen wurde. Also total nerdig. Aber hat Bock Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen, wenn ihr noch so eine Ausgabe findet, so ein altes Brettspiel. Dann kam, ich weiß nicht, was zuerst kam, die Romane dazu oder Danach die Spiele wahrscheinlich eher umgekehrt, aber ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall hat dieses MechWarrior, Battletech, wie auch immer, hat eine eigene Welt kreiert und da ging es halt eben auch darum, dass die aus einer glänzenden Epoche hochtechnologisiert quasi einen Zusammenbruch erlebt haben, der sie aus unserer Perspektive, also aus dem 21. Jahrhundert gesehen, immer noch total futuristisch dastehen lässt, aber im Vergleich zu dem, was sie gewohnt waren, halt wirklich schon fast in die Steinzeit zurückgeworfen wurden. Und die haben halt dann nur noch knappe Ressourcen und versuchen halt die Mechs am Laufen zu halten und die paar Schiffe, die sie noch haben, mit denen sie die Sterne überwinden können, am Laufen zu halten und was weiß ich was und kämpfen eigentlich mit eben den Nachwirkungen des Zusammenbruchs. Und das ist in diesen, ich weiß nicht, ob es in den Spielen auch so ist, aber in den Büchern vor allem, ist es sehr, sehr, sehr detailliert erzählt und auch sehr nachvollziehbar erzählt und das ist für mich so ein bisschen der Maßstab, wie man so eine postapokalyptische Welt im Weltall so ein bisschen darstellen kann, weil nicht jede Welt wird gleich getroffen von, was weiß ich, was atomaren Verwüstung, wie du es gesagt hast, oder auch von Komplettzerstörung, aber wie halt die Gesellschaft, die dann übrig bleibt, wie die dann hinterlassen wird und wie sie mit dem, was hier hinterlassen wird, umgeht. Das ist so für mich dieses postapokalyptische Szenario, das ich jetzt beschreibe. Und das ist in Battletech, MechWarrior, wie auch immer, sehr, sehr plausibel dargestellt und auch cool dargestellt, wie ich finde. Und hier bin ich mir halt nicht sicher, ob es plausibel ist. Also wenn du sagst, so, nimm das Beispiel, sie wohnen in diesen Steintempeln, mitten im Nirgendwo. Ist das nach einem Zusammenbruch wirklich realistisch? Also fangen die an, den Steintempel zu bauen, weil sie der KI nicht mehr glauben? Oder werden die doch die letzten technologischen Reserven ankratzen und versuchen, das doch irgendwie wieder auf Status Quo zurückzubringen? Und also mir fehlt da so ein bisschen auch der Weg dorthin. Wahrscheinlich, das ist das, was mich so stört, dass sie dann so einfach uns das von Latz knallen, so, das war halt einfach so. Zusammenbruch und so ist es jetzt.
Du weißt ja nicht, wie sie vorher gelebt haben oder vorher gewohnt haben, oder?
Natürlich nicht, aber ich, also wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir leben hier als Gesellschaft und wie viele von uns in einem Steingebäude leben oder wo wir noch Steingebäude finden, dann sind das eher so Hinterlassenschaften aus eher früheren Epochen. Und
dein Haus besteht nicht aus Stein?
Bitte?
Dein Haus besteht nicht aus Stein?
Steintempeln, habe ich gesagt. Steintempeln.
Aha, okay.
Also massive, aus wirklich massivem Stein gebaute, meterdicke Wände beinhaltende hohe Gebäude beispielsweise mit Türmen, sowas in der Richtung.
Okay.
Idealerweise noch Zugbrücken und sowas.
Okay.
Davon sind wir weg, zweckgebunden, weil auch der Fortschritt einfach es nicht nötig macht, dass wir unsere Wohngebäude verteidigen müssen. Zumindest nicht im direkten Kampf, also hier bei uns nicht. Und von daher tue ich mich halt schwer, das jetzt nachvollziehen zu können, wieso sie jetzt so leben, wie sie leben.
Mhm.
Weil letzten Endes, der Mensch ist doch ein bequemes Tier, sagen wir jetzt mal so. Gibt der wirklich, auch wenn jetzt ein Krieg geschehen ist, der was weiß ich was, wie viele Opfer gefordert hat, gibt der wirklich die Bequemlichkeit auf und lebt da freiwillig in Steintempeln? Wie funktioniert der Rest der Technologie, den sie ja noch haben? Warum ist der jetzt nicht KI? Also warum sind das jetzt keine denkenden Maschinen? Also wenn wir tun es ja in der echten Gesellschaft, die auch schon schwer zu unterscheiden, was ist jetzt, was ist KI, was ist Algorithmus, was ist einfach nur irgendwie ein Programm oder wie auch immer. Von daher, ich tue mich einfach schwer. Ich hätte da gern einfach mehr ein bisschen einen besseren Blick in das Thema. Zumal das ja auch so wirkt, als leben die ja schon die Jahrzehnte in diesem Setting und das macht so ein bisschen so passt das für mich? Also so unstimmig, also gefühlt, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist das wirklich plausibel, nachvollziehbar, aber mir fehlt das so ein bisschen. Zu verstehen, warum haben sie jetzt diese KI abgeschworen und warum gibt es nur ein paar und wann werden die so verfolgt? Und warum braucht jetzt einen Desmond Hart, der da daherkommt und wie ein Inquisitor da mit Feuerzauber, sage ich jetzt mal, die Leute, ja, läutet, hat man damals gesagt, oder?
Ja.
Um im Bild der Inquisition zu bleiben.
Ja.
Und also ich würde gern, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde gern noch ein bisschen mehr von dieser Gesellschaft sehen, außerhalb des Palastes. Wie leben die, was machen die, wie stehen die zu KI und wie sind sie da hingekommen, wo sie jetzt sind?
Ich verstehe, aber ich bezweifle, dass du das bekommen wirst.
Möglich, aber dann tut's mich halt, fällt es mir halt immer noch schwer, diesen Aspekt des KI-Feldzugs nur nachzuvollziehen.
Ja, ich verstehe. Ich gebe dir bisweilen recht. Ich sag mal, warum jetzt ausgerechnet Desmond so anti-Denkmaschinen ist. Ich meine, eigentlich ist ja die ganze Gesellschaft anti-Denkmaschinen, weil es da halt einen Krieg gab, den man quasi, ich will mal behaupten, was es sich mit Hängen und Würgen gerade so gewonnen hat. Und dass man dann Denkmaschinen verbannt und sagt, nie wieder. Das kann man nachvollziehen. Aber warum ausgerechnet Desmond dann jetzt ja wirklich schon so, jetzt fehlt mir das Wort dafür.
Fanatisch?
Fanatisch. Warum der dann gefühlt so, also ich meine, alle wissen im Prinzip, Denkmaschinen, nee, lieber nicht, also ne, sollte man nicht machen, ist nicht gut, hat uns viel Unheil gebracht, okay. Aber Desmond ist halt da wirklich schon ein echter Fanatiker im Vergleich dazu und sagt, okay, also Denkmaschinen grundsätzlich müssen gekillt werden, jeder, der was mit Denkmaschinen zu tun hat, muss direkt getötet werden, wie man ja gesehen hat. Das ist, da gebe ich dir recht, das ist momentan noch ziemlich schwer zu begreifen, wo dieser Fanatismus bei Desmond herkommt. Ich meine, weiß ich nicht, hat das was damit zu tun, dass er von einem Wurm gefressen wurde? Ich weiß es nicht, macht für mich aber keinen Sinn, weil was soll dieses Sandtier oder dieses sonst Sandmonstrum, was hat das mit Denkmaschinen zu tun? Warum sollte es einen Desmond Hart dazu verleiten, so anti-Denkmaschinen zu sein? Weiß ich nicht. Also da bin ich dann schon auf deiner Seite und sage, ja, okay, das ist so ein bisschen, wenn man sich mal 5 Minuten Zeit nimmt und drüber nachdenkt, warum ist das eigentlich so? Also das, was uns da gerade dargestellt wird, speziell auf Desmond. Ja, da gibt's Fragezeichen, die nicht ganz so klar sind. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht.
Gut, also du hast es besser formuliert als ich. Also mir fehlt tatsächlich die glaubwürdige Motivation dahinter.
Mhm.
Aber wer weiß, vielleicht geht's uns in, was haben wir jetzt noch? 3 Folgen? 2 Folgen?
Zwei.
Mhm. In 2 Folgen sind wir da schlauer? Vielleicht.
Weiß ich nicht.
Du glaubst nicht, okay.
Weiß ich nicht, ob die sich das erlauben können. Das ist so, weil keine Ahnung, vielleicht ist das am Ende des Tages ja auch nur Mittel zum Zweck. Weil guck mal, zum Beispiel, ich meine, also er hat natürlich einen gewissen Fanatismus in sich. Und das kommt ja an der Stelle gerade recht, dass zum Beispiel dann die Imperatorin im Prinzip genau diesen Fanatismus nutzt, um ihren Mann so ein bisschen mehr imperatormäßig dastehen zu lassen. Und das sind an der Stelle, sind das dann ja eigentlich, so sehe ich das zumindest, 2 Zahnräder, die ineinander greifen. Na, die dann zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Story haben. Das heißt, da dann jetzt noch den Hintergrund zu beleuchten, wo der Fanatismus von Desmond herkommt, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch machen wird, weil es eigentlich, keine Ahnung, weil es nichts bedeutet, weil man es nicht braucht. Von daher bin ich da echt ein bisschen skeptisch.
Naja, ich würde nicht sagen, dass man den Fanatismus nicht braucht. Ich würde eher sagen, also wenn wir es jetzt nicht erfahren, dann eher, weil sie das ein bisschen nach hinten zögern, so um die Spannungskurve aufzubauen. Mhm. Aber es scheint für mich zumindest das Motiv zu sein, weil du hast ja erzählt, in Dune, in Filmen, die 10.000 Jahre später spielen, geht es ja im Endeffekt um die Herrschaft des Planeten Arrakis. Arrakis. Und die Fehde zwischen Atreides und Harkonnen, also den 2 Familien.
Ja.
Und meine, das baut sich jetzt schon auf, aber wir sehen ja nicht den Planeten Dune, sondern wir sehen das Thema Prophezeiung, also dieser Feuersturm, dieser Kampf der Schwesterschaft und sowas. Und das scheint das Motto zu sein. Und wenn wir da jetzt nicht irgendwie einen Twist noch erleben in Richtung, dass Hart hier vielleicht doch eine ganz andere Motivation hatte und das irgendwie eine Vorschau erschiebt, dass er die KI-Nutzer da oder die Denkmaschinen-Nutzer jagt, dann muss das ja gefühlt das leitende Motiv der Serie sein. Also Kampf, Feuerallianz gegen Schwesterschaft, weil die Schwesterschaft für KI steht und sich Feuerallianz dagegen. Und vielleicht stellt sich ja heraus, dass aus irgendeinem Grund der Wurm oder die Würmer oder der Planet, wie auch immer, mit den doch überaus interessant beschriebenen Insektenrassen dort, dass der eben Krieg gegen die KIs führt oder KI-Nutzer führt. Und dann müssen die ja auch irgendwie irgendwann mal darstellen, warum das so ist. Und was du vielleicht anders wahrgenommen hast, ich nehme das so wahr, dass die Imperatorin nicht nur den Fanatismus von Hart nutzt, sondern ihn auch teilt. Also wenn man die erste Folge zurückdenkt, da wird sie ja, oder was die zweite, da wird sie hellhörig, als sie hört, so, okay, der ist ein Soldat, der wohl einen Wurm überlebt hat, und dann will sie ihn ja sofort sehen, und auch diese Anspielung, die in den Dialogen, die scheinen eher so darauf hinzudeuten, dass die beiden dasselbe Gebetsbuch unter dem Kopfkissen liegen haben.
Ja, jetzt wo du es so sagst, stimmt. Die besucht ihn ja nochmal in der Zelle, ne? Darauf zielst du ab, oder?
Genau, denn das erste Mal noch so paar die unterhalten sich ja, glaube ich, auch in seinem Zimmer, und in Folge 3 unterhalten sie sich auch nochmal, wie sie ihn einsetzen können. Da tauschen sie ja auch immer wieder so Blicke aus, die beiden. Also das wirkt schon so, als wären die ein Team.
Ja gut, vielleicht hat sie ja ganz eigene Beweggründe, ne? Weiß nicht, vielleicht hat sie ihre halbe Familie irgendwie aus dem Krieg verloren oder sowas. Obwohl der Krieg ist ja schon eine Weile her, ne? Der ist ja schon 116 Jahre her oder sowas.
Ja, stimmt, das ist auch ein Punkt. Aber wissen wir was von ihr? Also,
nee, gar nichts.
Okay, also ich habe jetzt keinen Herkunftsnachweis oder sowas ignoriert, wie es bei George Martin immer der Fall ist. Wenn man nicht weiß, wo sie her ist, dann hat man die Hälfte der Story nicht verstanden.
Nee, also nicht, dass ich, also es ist nichts gezeigt worden oder sowas, nee.
Okay. Nee. Und zurück nochmal auf den Fanatismus. Also ich kann mir auch gut vorstellen, weil wir sie ja auch als solche beschrieben bekommen haben. Wir haben ja am Anfang in der ersten Szene, als die junge Valia ja die Herrschaft über den Orden an sich reißt oder die Kontrolle des Ordens an sich reißt, spricht sie ja auch von den Fanatikern, von dem quasi konservativen Flügel der Schwesterschaft spricht sie ja, glaube ich, von den Fanatikern. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass das in die Richtung sich entwickelt, dass sich dann letzten Endes auch ein Schwesternkrieg entwickelt, im Sinne von, es stellt sich heraus, dass Valia etc., dass die eben KI verwenden oder Denkmaschinen verwenden, und dann stellt sich der andere Teil, der konservative Teil, gegen sie, und dann haben wir da noch eben diesen Kampf, also quasi dann Kampf innerhalb des Ordens, zusammen mit Desmond vielleicht noch auf der Seite der Konservativen. Sowas könnte ich mir noch vorstellen, dass sich das entwickelt.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob ich da den Terminus konservativ in der Schwesternschaft, also alles unter Dorothea, verwenden würde. Und ich weiß auch nicht, ob das so bis, also Stand jetzt sehe ich das noch nicht im Einklang mit Anti-Denkmaschinen. Weil ich glaube, also weil Dorotheas Pfad ist ja eher so ein Thema, hey, wir sollten hier nicht den perfekten Herrscher züchten oder so weiter und so fort, sondern wir sollten nach draußen in die Welt gehen und Gutes tun. Das geht eher so in die Richtung barmherziger Samariter. Also ich sehe da Stand jetzt noch keine Anti-Denkmaschinen-Spur.
Vielleicht täusche ich mich dahingehend, dass sie sich da nicht zwangsläufig gegen Denkmaschinen aussprechen, aber vielleicht ist es dann eher so ein Thema, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja, also ich sag mal so, also wie gesagt, wenn sie erstmal gegen den Ansatz des Genpools sind und so weiter und so fort. Und dann auch noch rauskommt, dass die ihre Gendatenbank und was weiß ich was nicht, was sie da alles haben, dass sie dafür dann auch noch Denkmaschinen benutzen, die ja eh im ganzen Universum geächtet sind. Das ist natürlich dann nur der Tropfen, also nicht der Tropfen auf den heißen Stein, aber das ist dann vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ne? So nach dem Thema, ihr seid eh schon scheiße, weil ihr diese Gendatenbank habt und ach wie, ihr macht das auch noch mit Denkmaschinen? Was? Was ist das denn? Okay, jetzt habe ich quasi zwei Gründe, um gegen dich zu sein. Also, das kann natürlich passieren, ja.
Und wir kriegen es ja schon angedeutet, dass ja sowas wie ein Kampf innerhalb des Ordens passieren wird. Wir haben ja diese Szene, ich habe den Überblick über die Akolyten verloren. Also ich habe die nur, für mich sind die noch eine graue Masse.
Ja, sprichwörtlich.
Mit Ausnahme von Layla halt. Ja. Aber ansonsten, also wir haben ja die Situation, die träumen alle den gleichen Traum, dann ist wohl ein Traum im Traum von na, wie heißt sie? Schwester von Vaya? Tala?
Tula.
Tula, danke. Sie träumt ja davon, dass sie entdeckt wird und schneidet dann der Akolytin, die sie entdeckt hat, in der KI-Kammer, schneidet sie die Kehle durch.
Aber mal ganz ehrlich.
Ja?
Ich fand das geil gemacht.
Du meinst atmosphärisch oder was war da?
Ja, also umsetzungstechnisch. Also ich meine, das ist ja das Ende, also es ist nicht ganz das Ende, aber es ist ziemlich am Ende. Das heißt, wir haben den Großteil der ganzen Folge hatten wir schon hinter uns. Und wie du schon gesagt hast, es ist viel passiert, es ist Interessantes passiert. Es gab, wie ich schon gesagt habe, also wie gesagt, Schachfiguren, es gab Twists, es gab Entwicklungen und so weiter und so fort. Und dann auch gerade Tula, ne, mit all den Akolytinnen, das ist im Prinzip, dass ihr die Akolytinnen beim Traum nachmalen eigentlich entgleiten und sie keine Macht mehr über die Akolytinnen hat, sondern ich sag mal so, dass alle, die dann wieder aufwachen, ganz ehrlich, das war Glück, würde ich mal fast behaupten. Und dann sitzt sie da an dem Sarg und sagt, oh Layla, wach doch einfach auf, lach doch einfach auf. Kamera schwenkt, auf einmal kommt da Emmeline reingerannt und ich denke mir schon so, hä, wie kommt die denn da rein? Und fängt an, ja, Denkmaschinen, ich werd petzen. So, dann geht die raus, Tula hinterher, schneidet ihr mal wieder die Kehle auf, also das scheint ja gang und gäbe in der Familie zu sein. Mhm. Und ich so, what the fuck just happened, Alter, was geht hier ab? Als wäre im Prinzip der erste Teil der Folge nicht schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen krass genug, aber da ist doch schon verdammt viel passiert. Was geht denn jetzt schon wieder schief? Schnitt, sitzt sie vor dem Sarg. Also quasi kommt raus, okay, shit, das war nur sowas wie ein Traum oder das war eine Vision oder weiß der Geier was von ihr. Und du siehst im Hintergrund, der Sarg ist aufgebrochen. Mhm. Und das Spice wabert so durch den Raum. Es kann natürlich sein, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht ist sie eingepennt. Währenddessen ist Layla aus dem Sarg raus. Dadurch wurde Spice freigesetzt und Tula hat vielleicht die eine oder andere Nase zu viel Spice bekommen und hat deswegen vielleicht so geträumt. Who knows, ja. Aber der Sarg ist offen und vor allen Dingen so, wie der Sarg dargestellt war, ey, das sah aus, als sei da ein Alien aus dem Bauch geschlüpft. Und ohne Scheiß, ich hab wirklich schon, ich meine, gerade wenn Tula dann so auf die Reise geht, so, Layla, ich hab es schon gesehen. Ich sag so, Leute, was kommt denn jetzt noch? Sitzt jetzt Layla da irgendwo in der dunklen Ecke, ja, mit blauen Augen und röchelt wie ein Zombie, weißt du, so, die irgendwie vor sich hin. Ich so, was zur Hölle passiert denn jetzt noch? Ich fand das einfach geil gemacht. Ich saß wirklich auf dem, und dann ganz am Ende noch das Ende mit Valja. Ich saß da wirklich auf der Couch und hab gesagt, what just happened?
Ja. Das waren schon wirklich gute Szenen. Also rein von den Stilmitteln her war das schon echt gut gemacht. Also auch, ja. Also ich denke primär sogar an die Szene im Malzimmer, weiß ich nicht, was das für ein Zimmer normalerweise ist, aber ja. Wo sie halt alle gemalt haben. Mhm. Und dann, wo das so Exorzismus-mäßig dann...
Und die blättern alle zur gleichen Zeit um, ne?
Das war gut gemacht, also ja. Umgesetzt von den Schauspielern, von den Regisseuren, wo, also wirklich von der ganzen Bande. richtig gut umgesetzt, aber auch so von der Überlegung her, wie wir das Thema erklären und aufgreifen. Und das war wirklich Gänsehautmoment. Also, wo die auch alle dann zum Schluss diese zwei Augen auslassen und diesem komplett schwarz gekringelten Bildern und alle gleichzeitig, also wirklich so, oh, cool, es hat sich ja von so total harmlos so entwickelt, so, okay, es ist jetzt so ein kleiner Esoterik-Club, die mal nach Zahlen, alles klar, mal gucken, wo das jetzt hinläuft, so, wow, okay, kann ich mal einen Exorzisten rufen? Also, war schon richtig, richtig cool, also das war schon eine der besten, wenn nicht sogar die beste Szene, fand ich von der Serie bisher.
Ja.
Und ja, vielleicht musste man da ein bisschen vorher ausholen und ein bisschen Stimmung aufbauen. Ja. Man hätte ein paar Handlungsstränge weniger nehmen können, ein paar Charaktere weniger, aber okay, das hat man schon.
Egal. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, weil es wird ja zum Beispiel auch dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, dieser Schweigekegel eingeblendet. Wo dann, keine Ahnung, so 5, 6, 7, 8 Akolytinnen im Kreis stehen und dann so nach dem Thema den ich sag jetzt einfach mal so, den Schriften der Dorothea folgen oder keine Ahnung, oder im Prinzip so einen geheimen Dorothea-Zirkel bilden. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt, auf den du hinaus wolltest, oder? Wo du gesagt hast, du hast die Übersicht mit den ganzen Akolytinnen verloren. Ja,
auf den wollte ich jetzt, also das hatte ich vorhin schon für mich abgehandelt mit, das wird wahrscheinlich auf den Bürgerkrieger hinauslaufen.
Ja, genau, aber ich find's halt interessant an der Stelle, dass es rein theoretisch noch nicht mal die Dorothea braucht, ne? Also, wir haben ja letzte Woche, habe ich ja drüber spekuliert, zu einem Thema, kommt Dorothea jetzt in Form von Leila wieder und so weiter und so fort. Aber es gibt quasi auch ohne Dorothea, ich sag jetzt mal, diesen Dorothea-nahen Zirkel innerhalb der Akolytinnen. Das fand ich dann an der Stelle schon wieder interessant bis spannend.
Ja, aber das war ja kein Geheimnis. Das haben sie ja schon, das hatten sie ja schon gesagt. Darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, dass die nicht von heute auf morgen verschwinden konnten. Also nur weil sie die Dorothea sich selbst umbringen haben lassen.
Ja, aber da ist keine Alte dabei. Das sind nur Akolytinnen in diesem Schweigezirkel.
Ich meine nicht, dass die eine Alte da nicht eher tendenziell, also die auch immer irgendwie prominent mit rumspringt und auch in dieser Mahlszene dabei war. Meinst du nicht, dass das eher eine, ich nenne es jetzt mal, Konservative ist?
Die Schwester mit den weißen Haaren?
Ja.
Pass auf.
Die erinnert mich so ein bisschen an die Hexenlehrerin aus Hogwarts, aus Harry Potter Film. Weißt du, welche ich meine?
Ja. Ja. Ah, die ist übrigens vor kurzem erst gestorben. Mit 96, glaube ich, oder so. Ja, nee, pass auf, folgendes. Ich habe jetzt nicht zurückgespult, die letzten Folgen, aber ich bin der Meinung, dass nämlich gerade in Dorotheas Zirkel, also als Dorothea noch da war, da war nämlich eine dabei, die hatte weiße Haare. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nur die alte Version davon. Die ist im Prinzip genauso wie Valya und Tula, ist sie einfach in der Schwesternschaft geblieben. Und gut, jetzt hat sie halt Valya ganz vorne sitzen, aber die gehört eigentlich zum Kreis Dorothea, wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt einfach nur, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ich das an ihrer Haarfarbe festmachen konnte. Aber wie gesagt, ich habe es nicht verifiziert. Aber kann natürlich gut sein, ne, dass im Prinzip dann sie ist vermutlich auch nicht die Einzige und nicht die Letzte, dass die dann, ja, sie hat ja auch Kontakt mit Akolytin, dass die da ein bisschen was erzählt und so weiter und so fort. Und dann braucht es für so einen Schweigezirkel, braucht es dann gar nicht irgendeine alte Schwester, sondern im Prinzip der Samen ist gepflanzt. Und dann reicht es ja, dass im Prinzip die Akolytinnen dann halt ihren eigenen Zirkel machen.
Bleib doch bitte bei Schweigekegel, das fand ich besser.
Oh, Schweigekegel, Entschuldigung, dann Schweigekegel. Ja, Schweigekegel, Entschuldige, ja.
Alles gut. Ja, bin ich bei dir. Aber beim bin ich nicht bei dir. Leila. Also,
ja.
Oder Dorothea, du hast gesagt, vielleicht braucht es Leila Dorothea nicht, um die Dynamik aufzubauen. Da bin ich nicht zwangsläufig bei dir, beziehungsweise du hast schon recht, aber jetzt haben sie schon so prominent reingesteckt und von daher kann ich dir jetzt nicht recht geben im Sinne von, wurscht, was jetzt aus Leila wird, so nach dem Motto, vielleicht ist es auch die richtige Leila. Das kann
Nein,
ich so nicht
sagen. Nein, ich sag nicht, dass es wurscht ist, aber Stand jetzt scheint es mal nicht Dorothea zu sein. Das meinte ich.
Woran machst du das fest?
Ja gut, ich meine, sie sagt ja nicht viel, ne? Sie sagt ja nur, was ist das oder so. Es könnte immer noch Dorothea sein.
Genau, die sich auch noch nicht zurechtfindet in der neuen Welt. Also die ist gerade wach geworden nach, was weiß ich was, wie vielen Jahrzehnten, 3 Jahrzehnten.
Ja. Okay, anders formuliert, dann ist es halt nichts Offensichtliches, so nach dem Thema, Layla sieht Tula und sie legt los so von wegen, ah, Tula, du alte Hexe, wo ist deine scheiß Schwester und so weiter und so fort. Also sie offenbart sich zumindest Stand jetzt nicht offensichtlich. Ich gebe dir recht, es gibt eine gewisse Restchance, dass sie es ist, aber zumindest jetzt in dieser Folge ist sie es noch nicht offensichtlich. Dann lass es mich so umformulieren.
Mhm. Das, ja, passt, nehmen wir so. In das gleiche Horn passt aber auch die, eine der letzten Szenen, wenn es nicht die letzte war, mit der anderen Akolytin.
Mhm.
Da haben wir ja auch,
Theodosia.
Whatever. Mhm. Jetzt müssen sie die Namen auch noch so kompliziert machen. Es ist,
ja.
Also, Theo, wie auch immer, Thea, hat ja scheinbar die Fähigkeit, also sie haben es in der Folge schon angedeutet, davor noch nicht, sie ist dabei, weil sie wohl die Fähigkeit hat, sich zu verwandeln.
Ja.
Und zwar so gestaltwandlerisch, also wirklich nicht nur so ein bisschen wie in Herr der Ringe, Game of Thrones, so ein bisschen das Gesicht zu verformen oder sondern wirklich ein komplett anderes Wesen zu sein. Da scheint noch ein weiterer Twist drin zu sein, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Weil, oder kommen wir gleich dazu, aber also es scheint so ein Ding zu sein, dass es in dieser Welt von Dune wohl mehr als nur eine super Zauberkraft gibt. Ist das auch aus dem Film oder ist das jetzt was wir neu lernen?
Es ist nicht neu, es ist Kanon. Aber es spielt in den berühmten Filmen spielt es keine Rolle.
Okay, das.
Aber es ist bekannt,
das ist noch
dass es Gestaltwandler gibt.
Okay. Aber hast du schon mal einen gesehen?
Nein. Okay. Nein. Also für mich war das auch neu. Ich hab's dann, wie gesagt, ich habe natürlich wieder die ein oder andere Folgenbesprechung gelesen oder Folgenkritik gelesen. Und da ist mir dann die ein oder andere Splittergruppe untergekommen, die ich im Vorfeld oder im Prinzip im Zuge der letzten Folgen immer mal wieder gelesen habe. Aber dafür muss man Buchleser sein, um das zu kennen, um das zu verstehen. Und das tue ich an der Stelle auch nicht. Also wenn man einfach nur so wie ich rein audiovisuell sich aus den Filmen speist, dann sagt einem das nichts, dann ist das für mich an der Stelle neu.
Hast du schon mal über Hörbücher nachgedacht? Ernsthafte Frage, meine ich natürlich.
Ja, ich habe sogar mal angefangen.
Mit Dune?
Nein, mit Game of Thrones.
Das ist, glaube ich, kein guter Start.
Mit Game of Thrones, aber Alter, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe nach einer halben Stunde abgebrochen.
Haben wir uns da nicht schon mal unterhalten drüber?
Off-air. Weil, ich würde behaupten, der liest vermutlich das deutsche Buch vor.
Mhm.
Ne? Und das ist gefühlt, das ist so mittelalterdeutsch geschrieben. So kam es mir zumindest vor. Dem war so schwer zu folgen. Ich meine, und ich habe, also andersrum, ich habe das Audio oder das Hörbuch gestartet, nachdem ich natürlich schon, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4 Staffeln drin war oder so. Das heißt, zumindest im Rumpf, ja, wusste ich, worum es geht. Aber alleine, ich habe keine Ahnung, ob das erste Buch oder sowas auch damit beginnt. Aber ich glaube schon, ich weiß es nicht. Da, was man auch in Staffel 1, Folge 1 sieht, wo im Prinzip die heißen die Schwarze Wache?
Nachtwache.
Ja, die Nacht ist auch schwarz. Also die Nachtwache da draußen auf irgendwelche White Walkers trifft und so weiter und so fort. Und Alter, das ist, boah, das ist so, oh, so nach dem Thema, eure Hoheit, mich deucht, ihr hättet von drannen gekommen. Und ich denke so, Alter, nee. Weg. Das ist mir einfach gerade während der Autofahrt, vergiss es. Das war mir zu hoch.
Ja, hast doch, glaube ich, wirklich das falsche Werk als Einstieg genommen, glaube ich.
Ja. Ey, ich höre dann eher Podcast, von daher passt schon.
aber vielleicht gibst du ja den Büchern eine Chance, wer weiß. In Vorbereitung auf Staffel 2.
Du meinst den Dune-Büchern, den 36 oder was?
Ja, nur die vom Originalautor geschrieben wurden.
Ja, schauen wir mal. Ja.
Aber Also ich fasse es jetzt mal zusammen für mich als Nicht-Buchleser, als Nicht-Filmkenner. Es gibt wohl, also bestätigt scheint es jetzt drei Zauberkräfte oder Machtaspekte zu geben, wie auch immer man das jetzt nennt. Wir haben eine Feuerbeschwörung, also dieses nach innen, von innen nach außen verbrennen.
Mhm.
Wir haben die Stimme.
Mhm.
Eigentlich haben wir vier. Wir haben dieses Wahrsager-Thema, also diese, die wirklich irgendwie so ein bisschen wahrsagen können oder irgendwie ja, so visionsmäßig so ein bisschen was rauslesen können aus dem Verhalten, aus den Worten, aus den Gedanken der Menschen.
Mhm.
Und wir haben jetzt diese Gestaltwandler-Thematik.
Mhm.
That's it? Fragezeichen? Oder ist das nur ein kleiner Ausschnitt aus einem reichhaltigen Bouquet an Superkräften?
Ich weiß nicht, ob man das Superkräfte... Na, ich, ja, okay. Ich meine, es ist ja schon... Nein, also... Also pass auf, vielleicht ganz kurz. Wie gesagt, ich bin da auch nicht allzu tief eingestiegen, ja. Mhm. Aber die... Also das, was wir da jetzt gesehen haben, dieses Gestaltwandler, das kommt von einer Splittergruppe, die im ganzen Universum nicht gemacht werden. Die heißen Bene...
Gesseret? Nee, das sind die anderen.
Nee, das sind die anderen. Die heißen Bene Teixla, Tleixla, irgendwie sowas. Tleixla, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Und im Prinzip die Menschen, die Gestalt wandeln können, die sind durch Bioengineering entstanden. Was auch immer das bedeutet. Wie gesagt, ich bin da nicht tief drin. Also ich habe jetzt nicht angefangen, nochmal die gesamte Lore von dieser Splittergruppe nachzulesen. Von daher... Superkräfte, Zauberei, ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde, wenn irgendwas bioengineert wurde oder optimiert wurde, indem man einfach ein paar Gene oder sowas zusammenkippt.
Captain
Keine America? Ahnung. Aber es, nennen wir es eine Fähigkeit. Nennen wir es Fähigkeit?
Okay. Ja, meinetwegen.
Okay. Genau.
Aber wie viele Fähigkeiten gibt es denn?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil ich sag mal so, im späteren, also in den Dune-Filmen kann der Harkonnen-Baron, bin ich jetzt so dreist und sage, er kann fliegen? Dann bin ich vielleicht so dreist und sage, er kann schweben?
Okay.
Ja, aber keine Ahnung, das ist eh, die Harkonnen in dem Dune, was wir als Dune kennen, sind eh nochmal... Also die 10.000 Jahre haben was mit den Jungs gemacht, wobei der Onkel von Valja da einen sehr guten Eindruck gibt, worauf das mal hinausläuft. Ich weiß aber auch nicht, ob das Fähigkeiten sind, keine Ahnung. Es ist halt, wenn du halt in so einem Science-Fiction-Universum mit Technologie unterwegs bist, da ist alleine schon durch Technologie extrem viel möglich.
Okay.
Von daher belassen wir es mal dabei. Wir belassen es mal dabei bei den Fähigkeiten, die du Stand jetzt genannt hast. Ja.
Gut. Und Folgefrage: Wie viele davon haben unmittelbar mit Spice zu tun?
Keine.
Ist das so? Weil ich hätte es jetzt so interpretiert, dass man irgendwie auf Spice sein muss, um sowas zu entwickeln. Also, oder habe ich das jetzt falsch verstanden, dass die Schwesternschaft nicht alle ein bisschen auf Spice sind?
Hey, warum sollte die Schwesternschaft auf Spice sein?
Haben die nicht eine Ladung Spice bekommen beim Malen? Oder habe ich das falsch interpretiert?
Nö.
Nee?
Nee. Also, Schwester Valja und Schwester Tula trinken gerne mal einen Spice-Tee.
Ja, auch, ja.
Aber wie viel das jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. Und wirklich abhängig können sie ja nicht sein, sonst würden sie blaue Augen bekommen.
Okay, das ist fix. Also wirst du süchtig oder nimmst du, oder also bist du süchtig, hast du blaue Augen oder nimmst du zu viel, hast du blaue Augen?
Beides.
Beides, okay.
Das ist quasi in einem Atemzug zu nennen.
Okay.
Ja.
Okay. Also ist das eigentlich zu vernachlässigen.
Aber okay, apropos blaue Augen.
Ja.
Oder generell. Ich weiß nicht, ob es nur die blauen Augen sind. Ich würde sagen generell, also andersrum. Wir haben ja in dieser Folge vermehrt nochmal diese blauen Augen aus der Vision gesehen, die du ja auch schon thematisiert hast, als die Akolytinnen ganz am Ende alle das gleiche Bild malen.
Mhm.
Das thematisierte die blauen Augen. Diese Malstunde, wie du sie genannt hast. Ja. Und ganz am Ende hat ja eine gewisse Wiederkehrerin auch blaue Augen. Klar, weil wenn du Spice einfach mal machen lässt oder wenn du dir davon erhoffst, dass Spice einen Körper wieder belebt, dann ja, ist es ja, läuft es ja zwangsläufig darauf hinaus, dass du blaue Augen bekommst, weil du dann vermutlich jetzt Spice-süchtig bist, weil du davon mehr als zwei Nasen genommen hast. Die blauen Augen, referenzieren die für dich auf irgendwas mit, weiß ich nicht, vielleicht Spice im Allgemeinen oder Layla?
Also blaue Augen referenzieren für mich auf den Nachtkönig. Punkt.
Aha.
Nein, um deine Frage zu beantworten, ja, sie referenzieren immer auf Spice. So hast du es mir jetzt letztes Mal erklärt, wenn
ja.
Blaue Augen, Spice, ja, warum?
Aber. In der einen Vision werden aus den laufen die beiden blauen Augen, laufen die zusammen und werden zu einem blauen Punkt.
Worauf willst du hinaus?
Ich bin mir nicht sicher, weil blau ist ja durchaus ein Thema, weil bis jetzt auch die Denkmaschinen oder die KI sehr blau dargestellt werden. Die KI von Tula und Valya ist blau. Dieses Gecko-Spielzeug von Pruvit, da war sehr viel blau drin. Und nachdem diese zwei Augen dann, diese zwei Punkte im Prinzip sich in der Mitte zu einem blauen Punkt vereint haben, war ich mir dann gar nicht mehr so sicher, ob das die blauen Augen eines Spice-Süchtigen oder eines Spice-Konsumenten sind oder ob das einfach, oder ob das das Blau der Denkmaschinen hier angeschnitten wird.
Also ich finde den Gedanken interessant, ich weiß noch nicht, ob er in die richtige Richtung führt.
Ich weiß es auch nicht, ich kann mir Stand jetzt keinen Reim draus machen.
Es kann ja auch sein, dass es einfach aus stilistischen Mitteln und Gründen darum geht, gedeckte Farben einzusetzen, wenige Farben einzusetzen, das Ganze nicht bunt darzustellen, um diese Atmosphäre zu schaffen, die du so gut findest, die mich so ein bisschen stört. Reduziert auf alles, was nicht bodenständig, eher menschlich, natürlich ist, ist blau. Kann sein, dass es so simpel ist. Weiß ich nicht. Da fehlt mir tatsächlich die Insight.
Okay.
Aber ich mag den Gedanken. Würde ich tatsächlich in der nächsten Folge ein bisschen genauer noch drauf gucken oder befolgen, beobachten, so rum.
Ja, ich wollte gerade sagen, einfach mal im Hinterkopf haben, wenn das thematisiert wird oder wenn die Visionen irgendwie nochmal auftauchen. Ne? Ich meine, klar, gut, jetzt, wo Layla da ist, wird das ja eh dann wahrscheinlich nochmal interessant, wie du schon gesagt hast. Bis jetzt ist ja nur, wo bin ich und sie ist wieder da. Wird dann eh interessant. Wir haben es ja letzte Woche schon diskutiert, was die jetzt machen soll. Und die Frage ist auch, warum sitzt Tula an ihrem Sarg, in Anführungsstrichelchen, und sagt, oh, Layla, wach auf, im Prinzip direkt oder unmittelbar im Anschluss, nachdem die Mahlstunde nicht so cool verlaufen ist. Also was erhofft sie sich? Hofft sie einfach in einer wiederlebenden Layla irgendwie, weiß ich nicht, Trost zu finden?
Na, das sagt sie doch. Sie sagt doch, also in der Folge davor sehen wir ja, oder hören wir wieder, wie sie den Auftrag gibt, dass Layla wiederbelebt werden soll. Und in der Folge sagt sie, ich bin überzeugt, dass du Kern dieser Prophezeiung bist. Oder
ach so.
Spruch, dass du quasi, ja.
Ja gut, okay. Aber sie kann ja jetzt trotzdem nicht nach, aber sie kann ja jetzt, also kann sie jetzt nach draußen treten und sagen, Heureka, Layla ist wieder da. Sie ist Kern der Prophezeiung und alle so, okay, wir ignorieren jetzt einfach, wie die wieder da sein kann. Juhi, Aisasa, das funktioniert doch nicht.
Lass mich überlegen, gibt es in der Geschichte der Menschheit vielleicht irgendwo eine Geschichte aus einer Glaubensgemeinschaft, in der Kern eine Person ist, die nach ihrem Tod wiedergekommen ist?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Lass mich mal überlegen, könnte das klappen? ja, das könnte sie verkaufen mit Reinkarnation, wie auch
immer. Wir feiern Ostern, ich merke schon.
Ja.
Okay.
Weihnachten steht vor der Tür. Kann ich mir vorstellen, dass sie auf die Weise dann aus der Nummer rauskommen will. Wir haben sie letzte Woche schon gefragt, wie sie das machen will, aber genau so könnte sie es versuchen.
Boah, da bin ich aber echt gespannt, wie das funktionieren soll.
Ja, so. Es wird wahrscheinlich zwei Lager geben. Prophezeiung an meiner Stelle.
Ja, vermutlich, ja.
Ein Punkt habe ich noch auf meiner Liste. Ich
weiß nicht, wie du das hast. Okay.
Du hast es schon angeschnitten, aber ich habe es noch nicht so im Wesentlichen besprochen. Das Thema Familienbande. Mhm. Wie fandest du Familie Harkonnen? Also die wir noch nicht so kannten.
Wie soll ich die finden?
Dann greife ich vorweg. Vielleicht, ich fand das tatsächlich einen der besseren Parts in der Folge, einfach weil wir jetzt neue Charaktere bekommen haben.
Ja.
Und ich habe mich letzte Woche auch darüber aufgeregt, dass ich die Motivation nicht wirklich nachvollziehen kann, außer Ruhm, Macht und Gier. Ruhm, Gier, Macht und ja, Macht und ja, weißt, was ich meine. Und jetzt haben wir noch einen Vertreter bekommen. Aber, also ich weiß jetzt den Namen nicht, hab ich mir nicht gemerkt, aber ich rede jetzt vom Jungen.
Harrow.
Vom Harrow. Mhm. Der auch irgendwie nach einer Position der Macht strebt, aber das Motiv ist nachvollziehbarer. Also der wird ja auch rausgearbeitet, der kämpft mit seinen Komplexen und dem geht es jetzt nicht darum, Gott Kaiser zu werden, sondern er will einfach einen Platz in der Welt haben und ein bisschen Beachtung. Und das ist so ein bisschen nachvollziehbar, also deutlich nachvollziehbarer als das, was die anderen Protagonisten bisher an Motiven zugeschrieben bekommen haben, für mich. Mhm. Und dann haben wir noch den zweiten Charakter, ist der Familie, das ist Robert Baratheon, der Erste.
Sieben Königslande.
Der sieben Königslande, Verteidiger des Reichs und so weiter. Fand ich auch gut. Also ich fand gut, dass sie diesen Charakter genommen haben und eigentlich unverändert zu den Flashbacks oder zu dem Zeitstrahl 30 Jahre zuvor oder 35 Jahre zuvor gezeigt haben. Also der hat sich nicht verändert. Der ist immer noch so dieses: Wir spielen auf Nummer sicher, wir hassen Hexen und du stehst für alles, was uns Schlechtes widerfahren ist. Also er projiziert sehr viel von dem, was er für ungerecht hält, auf seine Enkeltochter. Nee, was ist sie?
Nichte.
Enkel? Nichte, genau, stimmt, Onkel ist er ja. Und das macht ihn auch so ein bisschen so nachvollziehbar. Also dieses, er hat eigentlich sehr viel Angst. Er will sich seine Gefühle nicht eingestehen und geht eigentlich auf die Figur los, die für ihn quasi die einzige ist, auf die er wirklich losgehen kann, weil sie gegenüber ihm keine Macht hat, ihn nichts anhaben kann, so fühlt er zumindest und hat da so einen richtigen Hass gegenüber seiner Nichte. Und den trägt er, oder so eine, nicht Hass, ist falsch, eine Verbitterung, eine Bitterkeit ihr gegenüber, und die trägt er zur Schau und die lässt er sie immer spüren und auch von der wirklich gut dargestellte Weise, finde ich, also so nachvollziehbar. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt Publikumslieblinge sind und ich die gefeiert habe, aber es war halt nicht so plump, was die Motive anging. Es war ein bisschen vielschichtiger und daher auch ein bisschen relatable mehr. Also das, was ich schon letzte Woche über den Pinguin gesagt habe in meinem Exkurs, ich war hier jetzt ein bisschen glaubwürdiger. Wir haben jetzt zwei Figuren bekommen, die einfach glaubwürdiger sind, als wir bisher öfters gesehen haben.
Mhm.
Oder deren Motive glaubwürdiger erklärt wurden, fand ich. Und das hat die Serie an der Stelle ein bisschen aufgewertet für mich. Deswegen meine Frage: Wie findest du Familie Harkonnen?
Siehst du das anders oder?
50-50. Ich stimme dir beim Onkel zu.
Mhm.
Also man hat diese Verbitterung, diese Bitterkeit, die hat man auf alle Fälle gemerkt. Gerade auch, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Projektion allen Schlechten, was dieser Familie passiert ist, auf Valja. Weil er legt ja zum Beispiel auch das, was wir letzte Woche gesehen haben, dass Tula da so eine Atreides-Sippschaft gekillt hat. Da ist sie der Grund für. Und er sagt ja sogar, du bist der Grund für eine Blutfehde.
Mhm.
Das ist so Auge um Auge, Zahn um Zahn mäßig. Und das merkt man an der Stelle schon sehr raus. Auch wie Valja dann von ihrer Seite dem Ganzen entgegentritt. Also das war schon in Ordnung. Bei Harrow weiß ich nicht. Also wir haben ja die eine Wahrsage von Theodosia bekommen. die im Prinzip genau das zutage fördert, was du gerade thematisiert hast. Ansonsten weiß ich nicht, der wirkt halt für mich so ein bisschen. Also ja, das sind die Beweggründe, aber vielleicht genau das macht ihn für mich so ein bisschen so ein Fähnchen im Wind für das Spiel seiner Großtante. Warte mal, wie hat er gesagt? Wie sagt er dem Baron gegenüber Großonkel oder sowas? Ist Valja dann seine Großtante?
Nee, da müsste die Großcousine sein.
Großcousine, keine Ahnung. Also, ja, wie gesagt, das ist so, die wird, also für mich macht das so ein bisschen auf den Eindruck so, weiß ich nicht, so weich, lässt sich viel von seiner, von Valja einflüstern und ist gefühlt nur Mittel zum Zweck.
Bin ich bei dir?
Weil er eben genau das hat oder weil er genau das verfolgt, was Theodosia offenlegt.
Mhm. Bin ich vollkommen bei dir, aber Das macht es ja auch so ein bisschen spannend dahingehend, dass er halt einfach auch manipuliert werden kann und
ja.
Aber auch, also, aber eben, es gibt ja im echten Leben ja nicht nur die volle Überzeugung immer das Richtige tun, aus ihrer Perspektive und dann immer aufeinander clashen, sondern es gibt halt auch die dazwischen, die versuchen ihren Weg zu finden. Und er ist so ein bisschen eben, wie du schon gesagt hast, so der Gebeutelte, der jetzt mal ein bisschen was spürt an Gelegenheit und versucht das zu ergreifen, aber nicht wirklich in der Lage ist und auch von den Fähigkeiten auch völlig überfordert ist, da mitzuhalten. Und ist quasi im Strudel schon gefangen, merkt es noch gar nicht. Mhm. Aber das macht ihn aus Zuschauersicht oder aus meiner Sicht zumindest interessant, dass man halt zumindest nachvollziehen kann, okay, warum tut er das, was er tut?
Mhm.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen und ich sehe auch, wie er struggelt, also wie er damit kämpft, das Richtige aus seiner Sicht zu tun, wo er nicht mal beurteilen kann, was das Richtige ist. Weil er nicht mal ein richtiges Motiv hat. Also sein Motiv ist ja nur die Anerkennung. Er will Beachtung. Er will einen Platz am Tisch haben.
Ja.
Und das reicht ihm ja. Er hat ja kein großes Ziel wie Valja zu sagen, ich will die Schwesterschaft überall, ich will eine bessere Herrschaftslinie etablieren oder sowas. Sondern er will ja eigentlich nur dazugehören. Er will mitspielen. Und das macht ihn so ein bisschen niedlich auf die Stelle in der Situation. Und gerade mit Blick auf diese ganzen fiesen Charaktere, das sind ja alles Mörder.
Ach so. Ja. Ja, das sind alles intrigante Drecksäcke, ja.
Genau. Mhm. Vielleicht noch mit der Ausnahme von der Tochter des Imperators. Da weiß ich jetzt. Kann ich gerade nicht einordnen.
Ja, das ist richtig. Aber die scheint zumindest mal nach außen hin, oder oberflächlich betrachtet, keine intrigante Drecksäckin zu sein.
Die scheint straight zu sein.
Ja, also ich meine, anders zum Beispiel als ihr Bruder, ne? Also der Bruder ist ja feige, der zischt einfach ab. Der lässt sie dann stehen.
Vaters Sohn?
Bitte?
Das Vaters Sohn?
Ja. Und ich weiß, was du meinst. Also es stimmt schon, das macht ihn an der Stelle dann, es ist auf alle Fälle mal ein anderer Charakter, der zwischen all diesen, wie du schon sagtest, schlechten Charakteren dann auf seine Art irgendwie heraussticht. Ja.
Mal gucken, wie sie ihn weiterspielen.
Ich sag mal so, jetzt, wo der Baron tot ist, ist er vermutlich Head of Harkonnen. Also, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Tja, ich schaue gerade auf meine Liste. Ich habe nichts mehr. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch nichts mehr.
Oh, das klingt so endgültig. So dieses, ich habe nichts mehr, hol doch den Deckel.
Nee, also wir haben alles abgegrast. Wir haben alles angeschnitten, was ich mir irgendwie hervorgehoben habe. Also von daher, alles drin.
Wunderbar, ne? Dann mit Blick auf die Uhr. Ihr kennt das, Leute. Wir versuchen, bei der Stunde zu bleiben. Wir haben es gerade so wieder nicht geschafft, aber Pi mal Daumen sind wir da.
Das ist ein gutes Zeichen.
So ist es. Hiermit hole ich aber den Deckel raus und mache ihn auf die Folge drauf. Und Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen Schluss an der Stelle. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Und ja, was palabe ich eigentlich? Die letzten Worte gebühren immer den Gregor. Der macht das einfach viel besser. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Bitteschön.
Ja, danke für die Lorbeeren. Yo, Leute da draußen, das war Folge 4 von 6 von Dune Prophecy Staffel 1. Und endlich, endlich nach 3 Durstfolgen hat es die Serie geschafft, Goran doch irgendwie so ein bisschen mitzureißen. Ihr habt es gehört, es reicht heute mal zumindest für eine 5 von 10. Wir haben noch 2 Folgen vor uns und vielleicht schaffen wir es ja auf eine 6 und auf eine 7 vielleicht bis zum großen Finale. Wir hoffen es. Doch. Ich gebe nicht auf. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch am Start, wenn wir dann die vorletzte Folge von Dune Prophecy besprechen. Bis dahin habt wie immer eine zauberhafte Zeit. Tschüss, Sikorski.